ich mache gefühlt irgendwie seit 2 Jahren nichts anders, als durch die Organisation zu gehen und generative KI irgendwie reinzubringen. Und ich sage, Leute, ihr habt ja eure Hausaufgaben im Bereich der Digitalisierung noch gar nicht erledigt. So. Du machst einen Workshop zum Thema generative KI oder Online-Fundraising oder was auch immer und dort sitzen Menschen, das meine ich nicht despektierlich, da sitzen Menschen mit einem Block und einem Stück Papier. So. Keiner hat einen Rechner.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir sprechen hier ja über den Sinn und den Unsinn der Digitalisierung und manchmal ist sie sogar nützlich. Wir haben einen sehr starken Sozialstaat, sind es also gewohnt, dass viele Dienstleistungen der Daseinsvorsorge vom Staat übernommen werden. Da gibt es aber eine Menge Lücken. Und wer selber was verändern möchte, der braucht Unterstützung, also Mitstreiter und auch Geld. Jetzt ist man als Non-Government-Organisation, das sind die dann meistens Vereine, nicht allein auf weiter Flur. Da gibt es mittlerweile auch eine ganz schöne Konkurrenz. Das heißt, man muss sich hier auch durchsetzen. Und die Frage ist natürlich, wie schaut es mit dem Spendenaufkommen aus? Wie kommt man da überhaupt dran? Und was kann die Digitalisierung hier leisten? Und darüber spreche ich heute mit dem Mike Maid. Er ist Berater für Fundraising und Kommunikation. Und er ist Studiengangsleiter bei der Fundraising Akademie in Deutschland. Mike, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Glück auf. Hallo Christoph. Vielleicht auch nochmal, ne? Wir haben uns tatsächlich noch überhaupt so gar nicht gesehen. Also wir begegnen uns jetzt quasi hier zum ersten Mal. Ich finde das immer wieder toll. Es zeigt ja auch, dass wir uns nicht großartig wirklich schon so abgesprochen haben, worüber wir reden. Das finde ich gut.
Ja.
Als die Anfrage kam, musste ich auch tatsächlich schauen. Also manchmal wirklich, so, du bist lange im Job, ich bin lange im Job, aber so Kreuzungen gab es noch nicht.
Ja, aber jetzt kennen wir uns. Ja, jetzt sind wir... können wir uns schon etwas beschnuppern, obwohl es nur mit Ton und Video ist. Und mich hat das immer schon interessiert, wie denn das funktioniert. Ich bin ja Betroffener von Fundraising. Ich spende auch immer wieder. Und ich bin auch in verschiedenen Projekten involviert. In Uganda und natürlich auch bei uns hier. Und manchmal wird mir das auch ein wenig zu viel. Hm. Und manchmal gibt es sehr viele verschiedene Anfragen und man tut sich ja dann richtig schwer, auch abzusagen. Jetzt, wie sieht denn das aus deiner Sicht aus? Wie geht's denn, du hast ja, glaube ich, einen ganz guten Überblick, wie geht's denn so den NGOs, wenn sie Kohle brauchen?
Ja, diese Frage, die zerteilt so ein bisschen mein Herz, weil wenn ich mit Organisationen ins Fundraising einsteige und es vielleicht so, ich nenne das immer ganz gerne, Alphabetisierungsworkshops gibt, dann ist einer der ersten Sätze halt immer, ihr dürft erstmal nicht an die Kohle denken. So, und das funktioniert halt nicht, weil wer an die Kohle denkt, der vergisst eigentlich oft das eigentliche Ziel seiner Organisation, sondern Fundraising bedeutet, sich erstmal auf den Menschen zu fokussieren, um dann in einem zweiten Schritt über die Überzeugung des Menschen tatsächlich auch an eine Spende zu kommen. Und Fundraising guckt übrigens auch nicht nur immer auf die Kohle, sondern zum Fundraising gehört letztendlich auch das ehrenamtliche Engagement. Also sprich, Zeitspenden zu gewinnen von Menschen, die sich engagieren möchten, ist genauso ein Fundraising-Ziel wie an den schnöden Mammon zu kommen. Ich hatte letzte Woche über die schon benannte Fundraising-Akademie eine Agenturarbeit. Das ist immer so ein Abschluss der Qualifizierungen. Und da sagte ein Teilnehmer in dieser Agenturarbeit von einer echten Organisation, nachdem die gepitcht haben in 3 Agenturgruppen und die anderen Agenturen wollten ihnen jetzt sagen, wie man hier auch ein bisschen an die Spenden kommt. Ich sage ihnen, wie sie an die Menschen kommen. So, und ich dachte mir, mein Herz ging so hoch und dachte mir, hey, dann hat dann die Qualifizierung funktioniert. Es geht erstmal nicht um die Kohle, sondern es geht um den Menschen. Und da kann es leider, und deswegen kann ich dir da jetzt nicht die Antwort geben, nicht die Standardantwort geben, sondern es Fundraising in Organisationen, egal ob klein oder groß, ist immer ein Maßanzug, weil du kannst im Prinzip mit der einen Organisation nun eine spezielle Art von Menschen erreichen, die sich vielleicht für ein anderes Thema überhaupt nicht interessieren. Und deswegen ist eine Konzeption wirklich immer sehr individuell auf die Organisation bezogen. Und dann in dieser Konzeption kommt dann irgendwann auch der Punkt, dass wir wissen, welche Person wir warum mit welchen Themen dann letztendlich auch mal eine Spende bitten. Vor allen Dingen aber auch, und darum wird es ja, glaube ich, in unserem Gespräch auch gehen, auf welchem Kanal. So, und da, um schon mal so ein bisschen zu spoilern, sind wir zumindest in Deutschland in allermeisten Situationen noch sehr, sehr konservativ und noch sehr, sehr analog unterwegs. Aber dazu vielleicht gleich mehr.
Ja, also ich verstehe das mit dem Maßanzug. Es handelt sich ja doch um Nischenthemen. Also es kann gehen um Religion, es kann gehen um Soziales, es kann gehen um Tierschutz, es kann Naturschutz, es kann auch darum gehen, gegen bestimmte Projekte Widerstand zu leisten. Also das sind ja ganz verschiedene Dinge. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es für jeden Menschen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ein NGO, einen Anbieter gibt, der zu den eigenen Themen passt.
Was schätzt du, ich frage dich mal, was schätzt du, wie viele Organisationen gibt es in Deutschland?
Die Fundraising betreiben.
Nein, gar nicht mal unbedingt die Fundraising betreiben, sondern vielleicht Vereine, Stiftungen, also alle, die gemeinnützig sind und es im Prinzip könnten.
Ja, ah, okay. Also die gemeinnützig sind, da gehört auch die Feuerwehr dazu, nicht wahr?
Ja, in der Regel, wenn sie, ja, manche sind wahrscheinlich EVs, da, Feuerwehr tatsächlich kenne ich mich nicht so aus, aber
Okay.
ja, ich packe sie mal mit dazu.
Also gut, 15.000.
Nee, kommen wir nicht mit hin. Also dummerweise ist es so, dass wir in Deutschland nicht auf den Knopf drücken können. Es gibt kein Verzeichnis, es wird gerade aufgebaut. Das ist aber auch, glaube ich, nochmal ein Thema für sich alleine. So, die Schätzungen gehen zwischen 600.000 und 800.000 Organisationen aus. Genau diesen
Ja.
Blick, den kann man jetzt leider im Audiopodcast nicht sehen, aber genau diesen Blick,
Wow.
machen viele.
Das
So, die könnten
bedeutet
alle.
ja, das bedeutet aber, also wir haben jetzt, wie viel gibt es? 80, 90 Millionen Deutsche.
Ja,
Ja,
82, so 83 genau.
das ist jetzt, also 1% aller Deutschen, ja, entspricht es in der Größenordnung. Ich vermute mal, damit die Fundraising machen können, brauchen die auch eine Struktur. Die brauchen eine Vereinsstruktur, da gibt es einen Vorstand. Es muss mindestens einen Finanzchef geben. Ja. Also theoretisch ist 1% aller Deutschen, es müssen ja mehr sein, weil ich brauche ja
Es
dann
gibt ja
fünf
den Spruch, ne, treffen sich
Vorstandsmitglieder.
7 Deutsche, was machen sie als erstes? Gründen erstmal einen Verein. So, ne?
Ja, okay. Also 7 braucht man, oder? Ist das so die
Ja,
Mindestanzahl?
tatsächlich 7, glaube ich, formal sind es 7. Müssen wir mal genau nachschauen, aber ich glaube, es sind 7, ja.
Okay, jetzt gibt es natürlich viele, die sind in mehreren Vereinen. Ich bin auch in mehreren solchen Vereinen dabei. Das ist eigentlich relativ stark.
Ja, absolut. Aber jetzt brech es mal runter, weil du gerade gesagt hast, wie viel machen eigentlich Fundraising. Jetzt ist es so, in der deutschen Fundraising-Szene, gerade unter den hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen, man kennt sich irgendwann. Also ich selbst bin seit 2005 mit dabei und irgendwann bist du jedem irgendwie mal auf dem Kongress oder wo auch immer mal über den Weg gelaufen. Die Szene ist relativ überschaubar. Es wandelt sich auch gerade so ein bisschen so, ne? Aber es ist relativ überschaubar. Und jetzt würde ich mal so sagen, da werden sich die Zahlen vielleicht auch ein bisschen verändert haben, aber es sind so, ich schätze mal, um die 2000 hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. So, und das rechnest du jetzt mal rum. Das heißt ja jetzt nicht, jede Organisation hat einen, sondern es gibt Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, wie World Vision und wie sie alle heißen, wo ganz, ganz viele sitzen, also ganz, ganz viele auch nicht, aber es sitzen zumindest dort Teams mit, die ganz gut bestückt sind. Das heißt, der geringste Teil der Organisationen in Deutschland beschäftigt sich mit professionellem Fundraising. Das muss man auch immer wieder wissen. Und das merken wir eben auch in der Qualifizierung, dass da im Prinzip das Interesse an guter Qualifizierung und an strategischem Wissen einfach auch nicht abreißt.
Wenn ich das jetzt nochmal für mich überlege, das heißt nur ein Bruchteil dieser 600.000 Organisationen, die das könnten, haben auch Festangestellte. Jetzt gibt es natürlich auch, ich kenne so kleine Organisationen, die machen ihr Fundraising selber. Braucht es für professionelles Fundraising, heißt das für professionelles Fundraising, braucht es einen hauptamtlichen Mitarbeiter?
Jetzt triffst du natürlich eben mehr so einen Lobbyisten für das Thema. Und deswegen tue ich mich schwer mit einer Antwort. Aber in den Kursen sage ich immer gerne, also ist aus meiner persönlichen Sicht und aufgrund der Erfahrung, die ich auch beruflich selber als Fundraiser gemacht habe, gibt es kein ehrenamtliches Fundraising. So, aber ganz, ganz wichtig unterstrichen, es gibt auch kein Fundraising ohne Ehrenamt. So, das heißt, du kommst irgendwann an den Punkt. Also Fundraising, wenn man es runterbrechen würde, unterscheidet sich von Spendensammeln eben in ganz viel Fachwissen, natürlich auch Lebenserfahrung, aber eben auch Anwendung von speziellen Kriterien und Instrumentarien, wo du wo du einfach, sag ich mal, auf dem Damm bleiben musst und auch ständig verfolgen musst. Und wenn du, ich sag mal, Fundraiserin, nimm mal ein diakonisches Werk, wenn du von Fundraiserin in so einem diakonischen Werk wärst, dann kannst du das deshalb nicht ehrenamtlich machen, weil du immer wieder auch, ich sag mal, dich mit formalen Dingen auseinandersetzen musst, die viel mehr Zeit beanspruchen, als du es in deinem Ehrenamt tun könntest. Es gibt selbstverständlich, nicht falsch verstehen, wenn sich jetzt hier jemand angegriffen fühlt, genau die anderen Beispiele, wo professionelles Fundraising ehrenamtlich funktioniert. beispielsweise bei Kirche. Ja, also evangelische Kirchengemeinden, mit denen ich zu tun habe, da funktionieren Fundraising-Teams auch durchaus ehrenamtlich. Aber auch die kommen immer wieder an ihre Grenzen, wo sie dann einen professionellen, hauptamtlichen Profi brauchen, um sie unterstützt zu bekommen. Also ich persönlich glaube, dass das durch den Unterschied zwischen Spendensammeln und Fundraising solche Themen reinkommen, wie Fundraising-Software, wie Gemeinnützigkeitsrecht, wie Steuern. Da bist du oft im Ehrenamt.
Was ist denn der Unterschied? Also ich habe in meiner Jugend, bekommt man bei uns in der Schule so eine Box, eine Büchse in die Hand gedrückt und dann darf man, meine Kinder machen das mittlerweile auch, einmal im Jahr gehen die dann irgendwie sammeln, ja, bei Tanten, Onkeln und so weiter, also vermutlich haben die sich schon was dabei gedacht, dass sie die Kinder zum Spendensammeln animieren, weil die einen besseren Zugang zu Omas und Opas haben und nicht so sehr dann auf der Straße erfolgreich sein werden. Was ist jetzt der Unterschied?
Fundraising, ja, ich habe hier auch gerade noch eine E-Mail liegen von meiner Tochter, die letzte Woche nämlich so einen Lesewettbewerb gemacht hat und dann durften wir alle in der Familie pro Seite was geben und das muss ich auch noch überweisen. Also ich glaube, deine Frage hat zwei unterschiedliche Aspekte. Nehmen wir mal erstmal so ein bisschen das Sozialpolitische und vielleicht auch das Gesellschaftliche. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir in Deutschland sehr, sehr stark vernachlässigen und da gibt es auch immer wieder Ideen, dass wir im Prinzip mit dem Thema Altruismus, Solidarität, Unterstützung, dass wir eigentlich da im Kindergarten anfangen müssten. Also wir müssten eigentlich in den Kindergärten den Kindern langfristig beibringen, insbesondere auch aufgrund der immer wegbrechenderen Spenderzahlen, so wirklich den Leuten ins Gehirn zu kriegen, dass es wichtig ist, andere Menschen zu unterstützen und Projekte zu unterstützen. Da gibt es keine großen Kampagnen, das machen wir noch nicht. Und solche Sachen, wie du sie beschreibst in den Klassen, die finden natürlich regelmäßig statt, aber die sind ja auch nur punktuell. Und wenn ich dann sehe, wie bestimmte Dinge passieren, wie Klassenlehrerinnen dann entsprechende Schreiben, bauen, wo dann wirklich, sag mal, Dankeschöns drinstehen, so wie man es in der reinen Lehre eben nicht tun würde, dann tue ich mich wirklich ein bisschen schwer damit. Aber der Unterschied zwischen Spenden, Sammeln und Fundraising ist, dass mir als Fundraiser im Prinzip in der ersten Rutsche die Erstspende, ich will nicht sagen, völlig egal ist, das stimmt nicht, weil der Heilige Gral ist tatsächlich, wie komme ich an Neuspenderinnen und Neuspender. Aber als Fundraiser interessiert mich die Zweitspende. Weil dann hast du dir was bei gedacht. So eine Erstspende kann nämlich genau durch so eine Sammelbüchse entstehen, wie du sie erzählst. Da geht jemand mit der Sammelbüchse vor mir rum, ich schmeiß da einen Euro rein. Ich weiß aber nicht, warum die Person da einen Euro reingeschmissen hat. Habe ich das aus Mitleid gemacht? Habe ich das aus schlechtem Gefühl gemacht und will, dass die Person nur schnell wieder weggeht? Habe ich das gemacht, weil alle anderen das auch gemacht haben? Bei einer Sammelbüchse habe ich keine Informationen. Ich habe keine Informationen über die Geberin, über den Geber. Ich habe keine Chance, diese Person in einem weiteren Schritt zu informieren, sie möglicherweise an mich zu binden. Und Fundraising versucht eben, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, die Menschen zu binden an die Organisation. Und da ist eine Sammelbüchse tatsächlich das schlechteste Instrument für. Deswegen, ich hatte ja gerade von dieser Leseaktion meiner Tochter erzählt, also es ist nicht die Leseaktion meiner Tochter, sondern von der Schule und der Klasse. Und da stehen dann solche Sätze drin in dem Schreiben, bitte überweisen Sie das Geld auf folgendes Konto, bei unter 300 Euro kriegen Sie auch keine Spendenquittung, Zuwendungsbestätigung, weil wird vom Finanzamt ja auch so akzeptiert. Und der Fundraiser in mir sagt dann, ihr kriegt hier so viele neue Kontakte, so viele neue Adressen, selbstverständlich schickt ihr eine Zuwendungsbestätigung raus, verbunden mit einem Dank, weil das ist der Kontakt, den ich als Verein zu diesen neuen Spenderinnen und Spendern haben will. Und das habe ich bei einer Spendendose nicht.
Okay, jetzt haben wir also das Thema Kontakt. Ja. Schauen wir jetzt mal auf die Kanäle. Mhm. Ja. Also wir haben jetzt mal den persönlichen Kanal, unsere Kinder. Oder man trifft wen auf der Straße, also Greenpeace beispielsweise, das ist dann immer die Gelegenheit, die Straßenseite zu wechseln.
Genau.
Und dann habe ich natürlich andere Informationen auch. Was funktioniert denn da gut? Was wird da gemacht?
Dein Podcast heißt Digital Sensemaker. Jetzt wird's traurig. Dann fangen wir mal an mit dem Beispiel von dir mit der Straßenseite wechseln. Diese Straßenansprache, auch das Face-to-Face-Fundraising, das ist eins der erfolgreichsten Instrumente in Deutschland. Wo man sich immer fragt, aber wer, also wer macht denn da was? Ja, so, aber ich sag mal, Mitgliedsorganisationen, die Blaulichtorganisationen, aber auch Greenpeace, Amnesty und wie sie alle heißen, die hätten ein Problem, wenn sie das nicht machen würden. Also diese ganz schnöden, analogen Dinge, Menschen sprechen mit Menschen, Menschen sprechen andere Leute an, die funktionieren in Deutschland sehr, sehr gut. Und eins der erfolgreichsten Fundraising-Instrumente, die wir in Deutschland haben, ist auch noch so analog wie sonst was, nämlich das ist einfach das Mailing, also der Spendenbrief, den du wahrscheinlich in deinem Alter noch nicht so häufig im Briefkasten haben wirst, aber den, ich sag mal, jeder sicherlich schon mal gesehen hat, aber die Menschen so, ich sag mal, 65 plus jetzt auch in der Zeit, wir nehmen hier im Oktober auf, jetzt zum Ende des Jahres, ja, wo die Briefkästen wieder voll sein werden. Und die Briefkästen sind deshalb voll, weil das Instrument einfach funktioniert. Und um mal auf das Digital Sensemakers Thema zu kommen, natürlich spielt Online-Fundraising da auch eine Rolle, aber ich bin jetzt mal ganz, ganz ehrlich, ich habe mit ein paar Freunden und Kollegen, wir haben vor oh Gott, weit über 10 Jahren, haben wir mal sozialmarketing.de gestartet und haben darüber sehr, sehr viele digitale Themen verbreitet. Daraus ist unter anderem auch eine Qualifizierung Online-Fundraising an der Fundraising-Akademie entstanden und wir waren da Vorreiter. Lass das mal 12, 13 Jahre her sein. Die Ausbildung gibt es jetzt bestimmt 6, 7 Jahre. Und wir haben dort Menschen drin gehabt, die das Thema in den Organisationen voranbringen sollten. Wir sind zum aktuellen Zeitpunkt in der breiten Fläche der Organisation vielleicht bei einem Umsatz von, lass es mal durchschnittlich 5, 6, vielleicht auch 7% des Gesamtspendenumsatzes sein, die über digitale Kanäle reinkommt. Ausnahmen bestätigen selbstverständlich diese Regel. Es gibt Organisationen, die weitaus größer sind, die ausschließlich auch darauf setzen, aber in der breiten Masse sind es wirklich die analogen Instrumente, die funktionieren. Menschen sprechen mit Menschen, mit Papier, mit Stimme und das Digitale fällt in vielen Bereichen leider immer noch stark hinten rüber.
Jetzt ändert sich natürlich die Demografie unserer Gesellschaft, also viele werden älter. Es werden auch die reinen Handynutzer älter. Ja, also ich habe große Schwierigkeiten, mich noch dazu zu bringen, einen Brief zu öffnen. Ja, also da steht irgendeine schwerwiegende Ankündigung vorne drauf. Und dann Strafzettel zahlt man natürlich lieber gleich. Sonst ist es für mich aber eine ganz, ganz ultra anstrengend, mich mit Post zu beschäftigen. Das wird sich irgendwann aufhören. Müssen dann die Fundraising-Organisationen, also Amnesty, Greenpeace und dergleichen, müssen die dann auch aufgeben?
Ich hoffe nicht, um Gottes Willen. Aber das, was du beschreibst, ist tatsächlich, ich sag mal, das Thema in den Organisationen. Jetzt würde ich ganz gern wirklich nochmal ein bisschen die Organisationen unterscheiden. Du hast jetzt Greenpeace und Amnesty angesprochen. Ne? Die sind Organisationen, die arbeiten höchst professionell. Die wissen genau, was passiert. Ja, und die haben auch entsprechende Fachmenschen, die beschäftigen sich mit Business Intelligence. Die kennen ihre Daten. Die sind da auch da. Die machen prädiktive KI schon seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob konkret Greenpeace oder Amnesty, aber ich kenne eine andere große Organisation, die beschäftigt sich da schon wirklich seit Jahren mit. Die sind höchst professionell. Die stellen sich auch die Fragen, wie kriege ich 20-Jährige, wie kriege ich 25-Jährige, wie kriege ich 30-Jährige zum Spenden? Aber die breite Masse, mit der ich wiederum zu tun habe, ne? Also ich sag mal Caritasverbände, diakonische Werke, ich mach's mal ganz platt, vielleicht wird es dadurch bildlich, da scheitert es schon daran, das PayPal-Konto auf das Online-Spendenformular draufzubringen, weil wir sind in der Organisation gar nicht in der Lage, PayPal zu handeln. So. Oh. Ja, und wenn die Organisation es selber schon nicht hinkriegt oder ein Kreditkartenkonto einzurichten, dass ich Kreditkartenspenden, die vielleicht gar nicht unbedingt so wichtig sind, aber PayPal ist wichtig, es abzubilden, dann brauche ich mich nicht damit beschäftigen, wie ich möglicherweise Menschen da draußen ansprechen kann. Wir haben einen riesengroßen Spagat in den Skills der Organisation, in der Bereitschaft der Organisation, dieses Thema rauszubringen. Wir stehen so unter Druck, ja, was das Personal angeht, was die Leistungsfähigkeit angeht, da fällt dann zum aktuellen Zeitpunkt das Neue leider immer noch zu häufig hintenüber, weil ich mich damit beschäftige, lieber, ich mache es mal ganz platt, die Cash-Cow noch auszumelken. So.
Okay, aber das heißt, ja. Also ich habe ja kein Bargeld mehr mit. Also Münzen sind sowieso eine Zumutung. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn das Bargeld endlich abgeschafft wird.
Da sind wir Bruder im Geiste. Ich habe auch, ich hab auch das papierlose Büro seit 10 Jahren. Also tatsächlich, Wenn ich mal so ein 500er Paket am Papier im Jahr durchjage durch meinen Drucker, dann ist das viel.
Ja, genau. Ich habe jetzt, es gibt teilweise, also in China, da gibt es dann QR-Codes von Menschen, die auf der Straße sitzen und bedürftig sind. Ja, denen kann man dann auf diese Weise was
Dänemark, das
überweisen.
Gleiche,
Ja.
Schweden.
Also überspitzt gesagt, Menschen, die sich mit neuer Technik beschäftigen, sind wieder nicht so aktiv in Fundraising-Institutionen. Und Menschen, die in Fundraising-Institutionen sind, beschäftigen sich tendenziell, sind nicht so technikaffin. Ist da ein Gap?
Ja, es gibt natürlich Organisationen, die aus einem ganz anderen Kontext heraus entstanden sind. Ich sag mal, Viva con Agua wird immer gerne genannt, ne? Also in Hamburg, die einfach einen ganz anderen Spirit leben, die eine ganz andere Geschwindigkeit auch haben, wo die Leute, die Aktiven einfach, ich sag mal, allein schon durch ihr Alter, aber sicherlich auch durch ihre Erfahrung und Demografie einfach viel viel fitter sind, was das Thema Digitalisierung angeht. Die erreichen ganz andere Menschen, auch letztendlich durch ihre Aura. So, auf der anderen Seite haben wir im Fundraising immer so die Frage, naja, holen wir uns Spezialisten von außen, Spezialistinnen und Spezialisten und machen sie fit für die Organisation? Also hole ich mir einen Nerd rein, der Online-Marketing kann und baue den um auf Online-Fundraising, weil ich sag mal, die Sachen sind zwar verwandt, aber doch sehr, sehr weit auseinander. Oder hole ich mir jemanden aus einer Organisation, der Fundraising kann und mache den Nerd? So, und beide Wege sind sicherlich mit Hindernissen versehen. So,
Schwierig.
und also wenn du in eine Organisation kommst, jetzt hat mein Leben, also wie gesagt, ich bin seit 2005 im Fundraising, habe vorher auch noch woanders gearbeitet, aber immer in der Gemeinnützigkeit. Jetzt brauchst du, wenn du von außen kommst, in eine Organisation reinkommst, mindestens erstmal ein Jahr, um sie zu verstehen. Die Welt tickt hier einfach völlig anders. Und wenn du dann als Nerd da reinkommst, ja, und versuchst, Prozesse zu verbessern, zu verschlanken, dann wirst du erstmal feststellen, wie lange sowas braucht, wie lange sowas dauert, bis du überhaupt mal einen Termin hast bei den entsprechenden Menschen, die darüber entscheiden können. Und das ist so ein bisschen der Investitionsstau, den wir gerade haben, der uns jetzt nochmal massiv beschleunigt wird, oder nee, beschleunigt nicht, sondern eher, wo nochmal massiver Druck drauf kommt durch das ganze Thema generative KI. Also das ist momentan, ich mache gefühlt irgendwie seit 2 Jahren nichts anders, als durch die Organisation zu gehen und generative KI irgendwie reinzubringen. Und ich sage, Leute, ihr habt ja eure Hausaufgaben im Bereich der Digitalisierung noch gar nicht erledigt, so, ne? Und jetzt kommt das Thema generative KI noch oben drauf zum Online-Fundraising-Thema, zu eurer nicht vorhandenen Spenderdatenbank zum Beispiel. Das ist auch wirklich erdrückend für Organisationen und ja, da sind eben einige Organisationen einfach flexibler, können anpassen, haben vielleicht auch ein bisschen Möglichkeiten auszuprobieren, einzustellen, während andere das wiederum tatsächlich eher nicht machen. Und das wird einen Spagat geben. Also es wird noch weiteren Split geben innerhalb der Organisationslandschaft. Davon bin ich fest überzeugt.
Ich meine, ich verstehe ganz gut, dass Investitionen sind immer problematisch. Ich habe mir das angewohnt in Organisationen, die ich unterstütze, dass ich dann den Organisationsaufwand übernehme, damit alle anderen das gute Gefühl haben können, dass ihre Spenden direkt ankommen. Immer wenn man davon hört, es gibt wen hauptamtlich, ja, dann bezieht er natürlich ein Gehalt. Wie wird das Gehalt bezahlt? Natürlich von den Spenden. Woher soll das sonst kommen? Und die Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, wollen sich dann nicht auch, die wollen sich dann auf Altenpflege, auf kümmern für Tiere, kümmern für Geflüchtete und dergleichen, wollen sich eben auf die Sache konzentrieren. Und daher ist hier die Transformation so extrem langsam. Ja, also kann man wirklich sagen, dass das zu den Bereichen gehört, wo der höchste Nachholbedarf ist?
Also, ja, also ob es der höchste Nachholbedarf ist, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall glaube ich, ist es der entscheidende. Also wir brauchen uns nichts vormachen, dass Organisationen, die also wo Menschen in den Personalbereichen sagen, ich brauche mich mit der Thematik nicht zu beschäftigen, weil ich habe nur noch 5 Jahre, dann bin ich in Rente. Einfach, ich sag mal, eine Dynamik haben, die nicht zukunftsweisend ist. Ich habe um viele Organisationen tatsächlich Angst. So, weil ich, du kommst in die Workshop-Räume rein und du siehst, du machst einen Workshop zum Thema generative KI oder Online-Fundraising oder was auch immer und dort sitzen Menschen, das meine ich nicht despektierlich, da sitzen Menschen mit einem Block und einem Stück Papier. So, und keiner hat einen Rechner. So, und wenn du dann sagst, dann probieren wir das doch mal aus. Hier, wir machen mal 5 Euro Testspende, guck mal, was da passiert und wie sind die Abläufe. Und dann nimmst du dem Beispiel von einer wirklich schlechten Organisation, wo du 5 Klicks brauchst, um überhaupt mal eine Münze reinwerfen zu können. Und den Leuten fällt es nicht auf, wo die Herausforderung ist. Dann mache ich mir Gedanken um die Organisation, weil ich wohl wirklich sage, das nachzuholen, da ein Grundverständnis reinzukriegen, ist wirklich ein Problem. So, und dann hatte ich just damit gestern eben, komme ich von einem Workshop, da haben die es sofort verstanden und haben im Workshop noch dem Dienstleister Bescheid gegeben, pass auf, da ist ein Klick zu viel, mach weg. So, ich sage, dann ist zumindest das Verständnis da. Aber das zu transformieren bei dieser einen bei diesen Organisationen, die wirklich noch sehr, sehr stark 10 Jahre zurück sind, das aufs Jahr 2024 zu bringen, das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Also ich hab da wirklich Angst um einige Organisationen. Ich glaube, ich habe mich noch nie so weit aus dem Fenster gelehnt. Das sehe ich wirklich problematisch, dass es so ist.
Du hast jetzt in Hamburg, ich habe jetzt den Namen vergessen, diese eine Institution genannt, die das
Viva
besser
con Agua,
macht.
Genau.
Ja, was machen denn die?
Was die machen ist, ich sag mal, allein von ihrem Auftritt her und allein von der Tradition her, also die kommen aus dem Fußball, die kommen aus St. Pauli, aus diesem Bereich. Allein das ist ja schon mal was, ja, so. Die haben Aktionen gemacht, die haben nicht viel nachgefragt, ob das jetzt irgendwie, ich sag mal, vielleicht langfristig strategisch sinnvoll ist. Die haben einfach losgelegt und waren damit erfolgreich und haben durch die agierenden Personen und durch deren Außenwirkung haben die es geschafft, ich sag mal, eben auch so diesen St. Pauli-Spirit so ein bisschen weiterzuleben und haben damit eben einfach auch junge Leute angesprochen und sie haben angefangen, man nennt das so gerne Painless Giving einzuführen. Also du konntest wenn du im Stadion bist, bei St. Pauli, dann deinen Becher einfach woanders reinschmeißen und dann hast du dir den Becherpfand nicht zurückgeholt und das, was dann eben an Pfand kam, das ging zu Viva con Agua. Das ist, glaube ich, bis heute sogar eins der größten Fundraising-Maßnahmen, die sie machen, aber das stammt ebenfalls auch aus der Tradition. Und wenn du allein die Öffentlichkeitsarbeit siehst, wenn du das Marketing siehst, ja, wenn sie in Afrika sind und Projekte machen, dann stehen dort Menschen aus den entsprechenden Städten vor Ort mit wehenden Fahnen auf Metallcontainern zu einer wirklich guten Musik und bringen dort in dieses Spendenprojekt eine ganz tolle Dynamik, ein Selbstbewusstsein auch der Agierenden vor Ort rein. Das ist bewundernswert. Und wenn du die Chance mal hast, auch den Leiter Fundraising oder jemanden aus dem Fundraising von Viva con Agua zu hören, letztens noch auf dem Fundraising-Tag in Berlin-Brandenburg von Matthias Daberstiel, dann guckst du da hin und denkst dir, wow, aber das gelingt eben aus meiner Sicht nur, wenn du so eine Organisation von null aus eigenem Antrieb heraus aufbaust, eine schon seit 50 oder 70, 80 Jahren bestehende Organisation mit Tradition, wirst du nicht transformieren können. Davon bin ich fest überzeugt,
ja,
leider.
Also da gibt es zu wenig Druck. Unternehmen müssen, ja, da gibt es einfach einen Wettbewerbsdruck. Ja. Wenn es um die gute Sache geht, ja, dann wird die Professionalität oft zurückgestellt und das wirkt sich natürlich nicht positiv auf die Zukunftsfähigkeit aus. Ich verstehe. Du selber hast gesagt, seit 2005 bist du jetzt da drin. Ich denke, also auch als Berater, besonders hohe Stundensätze wirst du auch nicht verrechnen können bei Institutionen, die sagen, ja, wir sind ja wohltätig und könntest du nicht. Ja, also ich übrigens als Vortragsredner mache das auch. Wenn ich solche Anfragen kriege, dann komme ich natürlich beim Honorar entgegen, aber von irgendwas muss man natürlich leben. Wie schaut das aus?
Ja, also sprichst einen Punkt an. Also erstmal vielleicht mal vorweg, ich arbeite persönlich tatsächlich auf Tagessätzen eher und ich mache eigentlich in der Regel keine Stundensätze. Aber ja, das ist tatsächlich genau der Punkt. Ich habe immer mal wieder ganz, ganz selten mal so einen Ausflug in Richtung Mittelstand und Industrie gemacht, aber auch nur deshalb, weil ich irgendwie gefragt worden bin und das funktioniert bei mir nicht. Also mein Herz schlägt tatsächlich in der Sozialwirtschaft. Also ich sag mal, da komme ich weg, also ganz ursprünglich eben auch aus der Kinder- und Jugendarbeit. Ich bin sehr stark geprägt durch die evangelische Jugend, habe dann bei Diakonie gearbeitet. Also das ist so, da komme ich her und da bin ich letztendlich. Es ist so, dass im professionellen Bereich der Sozialwirtschaft und im Fundraising, für die Menschen ist es völlig klar, dass Dienstleistungen Geld kosten. So. Mhm. Die Tagessätze unterscheiden sich tatsächlich zu denen im klassischen Bereich der Unternehmen und des Mittelstands. Aber der Vorteil, ich sag mal, in der Sozialwirtschaft ist, also ich kann das ja sagen, also ich bin jetzt bin jetzt 10 Jahre selbstständig, habe davor eben als Fundraiser und als Kommunikator in Organisationen gearbeitet. Aber ich habe in den ganzen 10 Jahren jetzt der Fulltime-Selbstständigkeit, lass mich nicht lügen, 3 Mahnungen geschrieben, so um den Dreh. Also das war um den, so kommt hin, vielleicht waren es auch 4, aber auch nicht mehr. Und das aber auch deshalb, weil die Kolleginnen und Kollegen mir auf der Gegenseite gesagt haben, tust mir einen Gefallen, schreibst jetzt mal eine Mahnung, weil dann habe ich was in der Hand und kann noch mal ein bisschen Druck machen. So, das heißt, du hast innerhalb dieser Sozialwirtschaft, ich sag mal so, ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Leute stechen nicht so viel. Das Geld kommt so, auch wenn du ein bisschen weniger vielleicht verdienst, du kannst dich darauf verlassen, dass es da ist. Und ich finde, der Umgang der Menschen miteinander ist ganz besonders. So, das ist wertschätzend. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch Organisationen, mit denen willst du in deinem Leben nichts mehr zu tun haben, so nachdem du da einmal vor Ort warst. Aber du hast eben, ich sag mal, du kriegst viel Verständnis. Ich mach's auch nochmal ganz konkret. Mein persönliches Jahr 2024 war nicht gut. Also es gab Todesfälle in der Familie und so weiter. Und ich musste tatsächlich mal für ein Vierteljahr musste ich raus und musste Dinge tun, die mit meiner Familie zu tun hatten. Und ich habe laufende Projekte, denen gesagt, pass auf, es tut mir leid. Ich bin jetzt einfach mal raus. Ich muss hier Sachen organisieren. Und ich habe von allen gesagt, nimm dir so viel Zeit du willst. Alles ist prima. Mach dir keine Gedanken, melde dich, wenn du wieder da bist. Und das ist was ich von Kolleginnen und Kollegen, die im Wirtschaftsbereich arbeiten, ist es nicht der Fall. Deswegen, ich liebe meine Sozialwirtschaft. Das ist aber auch, um nochmal auf das Thema von gerade zu kommen, für Menschen, die von außen reinkommen, oft ein Kulturschock. So. Wir haben in der Fundraising-Akademie, in der Ausbildung, immer mal wieder Menschen, die aus dem klassischen Vertrieb kommen. Und die sagen, boah, ich habe jetzt irgendwie 20 Jahre in Margarine gemacht und jetzt will ich einfach mal in Spenden machen, weil ist ja eigentlich irgendwie das Gleiche so und jetzt hole ich mir noch so ein bisschen Gemeinnützigkeitsrecht und dann klappt das schon. Und wir haben ganz oft die Situation, dass die von der ersten bis zur zweiten Präsenzphase der Qualifizierung dann feststellen, boah, das muss ich alles machen und das ist auch hier und da nochmal Organisations, boah, also das habe ich mir aber anders vorgestellt, so. Und also es sind zwei unterschiedliche Welten und ich glaube, es täte uns gut, dass weiterhin mehr Austausch stattfindet zwischen diesen beiden Welten. Ich rede gerne viel, aber wenn ich in den Organisationen bin, will ich auch zu Potte kommen. Also ich fahre äußerst ungern 3-mal zu Terminen, auch wenn ich vielleicht eine Rechnung schreiben kann und komme keinen Schritt weiter. Ich will am Ende meiner Workshops, will ich ein Ergebnis haben und das ist leider auch, sag ich mal, in der Sozialwirtschaft gang und gäbe, dass einfach auch viel geredet wird. Also dieser ganze Druck, was du sagst, der ist tatsächlich nochmal ein anderer. Vielleicht geht es uns noch zu gut, mag sein.
Ja, na, ich kann mir das ganz gut vorstellen. In solchen Institutionen geht es ja auch nicht nur um den Gewinn, der eine schlanke Zielvorstellung ermöglicht, sondern da geht es ja auch dann noch um ein höheres Gut. Da fühlt sich ja dann auch jeder noch berechtigt, in diesem Sinne zu agieren. Ja, es gibt eben keine so klaren Entscheidungsprozesse und meistens auch keine klaren Hierarchien. Und es muss eben sehr viel beredet werden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Menschen, die sonst wenig Ansprache haben, sich dort engagieren. Also das ist ein ganz anderes System. Ich hoffe natürlich sehr, dass das zukunftsfähig bleibt, wenn dann junge Menschen dort einsteigen in diesen Bereich. Wie geht es denn für dich selber weiter?
Tja, also beantworte ich dir gleich ganz kurz noch zu den jungen Leuten.
Bitte.
Es ist unabdingbar, dass das passiert. Und du hattest vorhin gesagt, du bist, jeder oder viele haben schon mal mit Spenden zu tun gehabt. Wir haben momentan in Deutschland die Situation, das ändert sich auch leider gerade gar nicht, dass ich sag mal maximal 30% der Deutschen spenden nach eigenen Angaben, je nachdem, welcher Statistik man vertraut, aber das ist so ungefähr Pi mal Daumen das, wovon wir ausgehen. 30% der Menschen spenden, 70% der Menschen tun es eben nicht. So. Und diejenigen, die spenden, die sterben uns weg. Das ist nämlich die Generation 70 plus. Und es gibt momentan immer weniger Spenden oder Spenderinnen und Spender. Dafür wird die Durchschnittsspende immer höher. Das heißt, die übrig bleiben, geben mehr. Aber die tatsächliche Anzahl der Menschen, die geht nach unten. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz dringend junge Leute, die uns die Welt erklären, wie man an junge Leute kommt, ganz ehrlich. Und da clashen auch Kulturen aufeinander. Das Fass will ich aber momentan noch nicht noch aufmachen.
Okay.
Wie es mit mir weitergeht, da triffst du jetzt einen Punkt eines Ende 40-jährigen Menschen, der sich natürlich immer so die Frage stellt, insbesondere nach den gerade schon von mir erwähnten Dingen so familiär, was denn so passiert. Wenn ich das mal wüsste, ich glaube, ich brauche auch mal ein gutes Coaching, was mich da mal so ein bisschen auf die Schiene bringt. Also mein Herz schlägt tatsächlich für gemeinnützige Themen und mein Herz schlägt für Technik und Digitalisierung. So. Und mein Schwerpunkt ist das Thema Medien. Ich habe mal gelernt, eine Kamera gerade zu halten. Ich produziere tatsächlich auch immer noch mal selber, wenn ich dazu komme. Das macht mir sehr viel Spaß, aber ich stelle mir natürlich immer die Frage, möchtest du auch mit 55 noch den Kofferraum voll machen und noch mit einer Kamera irgendwo hinrennen und Leute interviewen? Ich habe keine Ahnung, lieber Christoph, aber ich weiß, dass ich mit ziemlicher Sicherheit vielleicht sogar schon zu alt bin, um nochmal komplett in einen anderen Bereich außerhalb der Sozialwirtschaft reinzureichen. Jetzt gibt es immer wieder Menschen, die sagen, oh, lass dich doch anstellen oder so. Und da habe ich aber ehrlich gesagt auch keine Lust zu, weil ich in den letzten 10 Jahren so viel gemerkt habe, was Arbeitsfreiheit bedeutet. Allein so, ich sag mal, die Wahl der Waffen im Sinne von, ich habe hier mein eigenes Studio, ich habe hier meine eigene Software, ich habe meine eigene Hardware, ich brauche niemanden fragen, wenn ich was ausprobieren will und ich kann meine Entscheidung einfach selber treffen. Aus dieser Freiheit möchte ich eigentlich nicht mehr raus.
Ja.
So. Aber jetzt habe ich dir nur gesagt, was ich nicht will. Ich kann dir noch keine Antwort geben auf das, was ich will. Ich weiß, dass ich bestimmt noch 20 Jahre arbeiten muss und da müssen wir mal gucken. Also wenn du mich nächstes Jahr fragst, vielleicht weiß ich da schon mehr, vielleicht aber auch nicht, weil mir momentan tatsächlich weiß ich wirklich nicht, wo mir der Kopf steht, weil diese Sachen, generative KI in die Organisation zu tragen, da klingelt ständig das E-Mail-Postfach und Leute fragen an, ob ich da mal so eine Einführungsveranstaltung geben kann. Das kam ja auch im Prinzip wie so ein Erdbeben auf uns alle zu.
Ja, das ist ja wunderbar. Mike, vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast bei mir warst. Wir werden, ja, wir sind ja vernetzt, also ich werde natürlich beobachten, wohin es dich verschlägt. Ist jedenfalls nie zu spät, auch nochmal ganz was Neues, habe ich jedenfalls gemacht. Da wünsche ich dir jedenfalls viel Erfolg für die Zukunft.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich und dir alles Gute für deine Zukunft. Vielen Dank. Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.